Yeah. Erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist amtlich. Guck, es ist amtlich, guck, es ist amtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Hallo und herzlich willkommen zum Rap-Stammtisch. Folge, habe ich vergessen, am 7.7. Hallo David, wie geht's dir?
Hallo Leo, mir geht's gut.
Wunderbar. Und zurück aus der Kreativpause, der gute, hallo Tom.
Hallo, schönen guten Abend.
Na, wie war's in der Kreativpause?
Was Kreativpause, ne? Wenig die Pause für wirkliche Kreativität genutzt, egal ob für eigene oder die von Fremden, beziehungsweise die Kreativität aus der Rap-Szene. Ist irgendwie, ich meinte es ja auch gerade schon, so ein kleines Sommerlochsgefühl bei mir eher.
Ich verstehe, was du meinst. Ich habe auch noch mal so ein bisschen durchgeguckt, was neben einem ganz bestimmten Album noch so war. Es ist auch nicht so viel an mir hängen geblieben. Aber ein Glück und so mittelmäßig geplant, aber ein bisschen überraschend, ist dann doch das Haiti-Album Sui Sui letzten Freitag gedroppt und hat mich abgeholt. Und zwar volle Kanne.
Überraschung.
Wer hätte das gedacht, ein Haiti-Album, das mir gefällt? Krank.
Es gab ja schon einige Hinweise darauf, wie das Album so ungefähr wird, weil sie ja, glaube ich, 4, 5 Songs von dem Album vorher schon released hat, dazu es auch viel schon Videos gab und du dich da ja eigentlich auch schon ganz begeistert gezeigt hast. Von denen, die du vorher, bevor das ganze Album released wurde, die du da schon gehört hast, welcher hat dich da am meisten überzeugt, Leo?
Von den vorherigen, jetzt meinst du?
Mhm.
Ja, ich fand La La Land fand ich schon stark. Toulouse war auch super stark. Mhm. Was hat das damit zu tun? Auch sehr stark. Aber ist eigentlich für mich jetzt überhaupt nicht mehr so von großer Rolle, welcher jetzt davon am geilsten war, weil im Endeffekt das ganze Album, auch immerhin 15 Songs, was ich doch für die heutigen Verhältnisse verhältnismäßig überraschend finde, dass es noch so viel sind. Ich finde einfach das Album auch sehr, sehr rund. Und das ist halt wieder das, was mich sowieso generell am meisten freut, wenn man einfach ein Album so komplett durchhören kann und das Gefühl hat, das nimmt einen mit irgendwie. Und das war hier auf jeden Fall der Fall. Und da haben jetzt auch sogar die Songs, die als Singles davor schon draußen war, SRQQ und den Fotoshoot, die haben im Kontext des Albums, haben mir die auch noch mal mehr zugesagt, als sie damals beim so einzelnen hören.
Mhm.
Das, wie ging es dir denn damit, David? Wie fandest du das Album so erstmal so zum Reinkommen?
Ja, ich fand es auch oder finde es immer noch super gut. Mir ging es komplett ähnlich, was du mit den Singles beschreibst, dass ich manche davor nicht krass gefühlt habe und mich auch nicht groß weiter dann mit dem beschäftigt habe, die aber im Kontext des Albums super gut funktionieren auf jeden Fall. Ja, La La Land bleibt für mich trotzdem der absolute Hit des Albums, wenn man denn einen rauspicken möchte.
Du wolltest noch ergänzen, Tom?
Ja, das greift ja auch so ein bisschen was auf, was ihr in der letzten Folge, die ich übrigens ja fleißig auch noch nachgehört habe, schon angesprochen habt. Wie so ein Album irgendwie vorher mit Singles oder mit Auskopplungen, Singles kann man es ja gar nicht mehr so richtig nennen, ja schon so ein bisschen angeteasert wird und wie es dann im Endeffekt wirklich überzeugt, wenn es dazu kommt, ob die anderen Songs eigentlich irgendwie nur noch so Filler sind oder so ein ganzes Projekt rund machen können. Und ja, ging mir nämlich auch dann so, dass auch bei dem neuen Haiti-Album ganz gute Ergänzungen nochmal dazu waren, was vorher eigentlich schon ganz stark auch begonnen hatte.
Ja, man kann vielleicht auch dazu sagen, es wurde, glaube ich, das komplette Album von einem Produzententeam durchgängig produziert. Ich finde, es hilft manchmal, also es ist jetzt keine Voraussetzung, aber es hilft halt manchmal, wenn es halt so mit einem festen Team zusammen entsteht, dass es dann albummäßig einfach auch sehr gut funktioniert. Das ist, glaube ich, bei Sui Sui ganz gut aufgegangen.
Ja, sehe ich auch so. Was mir dann im Endeffekt dann doch so ein bisschen gefehlt hat, waren so vielleicht so die, ich sag mal, die klassischen Live-Banger. Da so ein bisschen Toulouse ist vielleicht noch so ein bisschen was, aber wir hatten einfach so ein, ja, weiß nicht, so ein Mafioso oder so ein, irgend so einen, der, den man auch, wo man auch gut mal einen Kreis bauen kann. Der hat mir noch so ein bisschen gefehlt. Aber das hat Haiti wohl auch so selbst so erkannt, denn ich habe mir von vorgestern, oder gestern war es erst, ein Interview mit Haiti angeguckt, mit Alex, ist nur quasi ein Podcast gewesen, aber super interessant zu hören, wahnsinnig viele Einblicke in, wie Haiti so einfach ist, und das Interview hat mich auch völlig verrückt gemacht, weil es ist, im Interview kommt im Endeffekt für mich nur raus, sie einfach so, was zurzeit an Menschen in Deutschrap irgendwie zu tun haben, rumlaufen, finde ich sie als Person einfach am aller spannendsten und am interessantesten so zu erleben, so, weil da ist im Endeffekt so viel dahinter, aber halt auch so super ambivalent teilweise, was sie aber auch selber auch merkt und weiß und irgendwie, und da sind so viele Zitate, die ich mir teilweise auch rausgeschrieben habe, die ich wahrscheinlich im Laufe des Abends irgendwie mal hier und da vielleicht einbringen werde, ich weiß nicht, einfach alles vorlesen. Aber auf jeden Fall hat sie auch gemeint, dass das Album für sie so ein bisschen Banger gefehlt hat und dass sie da jetzt aktuell auch schon wieder dran arbeitet, dass da ein bisschen was nachgeliefert wird. Und das war auf jeden Fall schon mal eine gute Nachricht, die ich hier mitgeben kann.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, was ich aber auch irgendwie ganz schön fand, dass es halt schon deutlich, ich sag mal, melodischer, verträumter ganz oft geworden ist und weniger rough vielleicht, als man es von Haiti gewohnt ist, die ja auch eine ganz gute Schreistimme auf Autotune hat, die dann halt für diese Hits mit Moshpit ganz oft sorgen kann. Das fehlt ein bisschen, aber das ist halt auch irgendwie eins dieser Elemente, was das Album dann einfach ausmacht in seiner Zusammengehörigkeit, weil es passt alles ganz gut zusammen und ist auch auf jeden Fall, finde ich, eine Weiterentwicklung, dass sie das eben auf Albumlänge mal so umgesetzt hat.
Ja, sie sagt auch, hat auch in dem Interview gesagt, dass sie sich immer irgendwie so ein bisschen selbst überraschen will und eben genau das nicht machen will, was man vielleicht erwarten würde oder beziehungsweise was sie von sich selbst erwarten würde, dass man so eine Ebene weitergeht. Ja, wahnsinnig spannend. Auch für mich auch nochmal ein Highlight-Interview, das von ihr selbst beschriebene, wie ein Haiti-Song oder Album zu sein hat, das Haiti-Dreieck, ich zitiere, bisschen Depri, bisschen Proll und ja, weiß nicht, bisschen Trap und ein bisschen Punk. Könnte auch ein Fünfeck sein. Ich habe das einfach in dem Moment schon so geliebt. Einfach absolut geil. Wahnsinn. Also wenn ihr, ja, schaut euch das Interview mal, oder was heißt, hört euch das Interview mal an. Das ist wirklich Wahnsinn.
Hat sie in dem Interview zufällig erzählt, wer alles zu diesem ominösen Produzententeam Project X gehört? Weil darüber findet man noch so wenig bisher.
Das ist soll scheinbar auch geheim sein, weil ihr ist aus Versehen rausgerutscht, dass halt eben Asajon dabei ist.
Ja, das konnte man sich auch denken. Das hat man durch Social Media Grind gesehen. Das ist der einzige, den ich bis jetzt identifizieren konnte. Ich bin ihm vorhin schon in die Insta-DMs geslidet.
Hier wird noch investigativ recherchiert. In Insta-DMs wird geslidet. Nee, sonst gibt es dazu leider keine Infos.
Schade.
Ja, schade, weiß ich nicht. Ja, wobei es irgendwie, naja, wenn die Produzenten nicht wollen, dass sie genannt werden, dann, keine Ahnung, kann ich es auch respektieren. So ist der, die Musik wird jetzt ja nicht besser, weil ich jetzt vielleicht noch höre, dass Basazian dabei ist oder das weiß ich. So, die Musik ist halt für sich. Oder hast du da Vermutungen?
Nee, also natürlich, ich respektiere es auch, wenn die nicht namentlich genannt werden wollen, aber es würde mich halt interessieren, vor allen Dingen, weil ich dann auch vermute, dass vielleicht nicht nur riesig große Namen, also ich würde jetzt nicht vermuten, dass ein Besäsien dabei ist, sondern es wäre halt eine Chance vielleicht gewesen, Leute zu entdecken, die coole Sachen produzieren offensichtlich, die man vielleicht noch nicht auf dem Schirm hat, deswegen würde mich das einfach nur reizen.
Ja, aber kann man da nicht vielleicht schon die Vermutung anstellen, dass es eben genauso denn nicht ist, dass es eben nicht irgendwelche Newcomer sind, die da dabei sind? Ja, weil sonst hätten die ja doch die Motivation, da einfach zu sagen, hey, ich will da auch irgendwie präsent sein und Leute sollen irgendwie wissen, dass ich hier mitgearbeitet habe. Weil es ist ja gut produziert und gute Beats.
Ja, aber vielleicht haben auch, wenn es Newcomer wären, die genau drauf gesetzt, jetzt erstmal sowas Ominöses, um sich drumherum aufzubauen und ein kleines Mysterium aufzubauen und dann vielleicht als Project X bei noch anderen Rappern und Rapperinnen zu produzieren und sich so irgendwie ja, ein mysteriöses Image aufzubauen, das noch keiner so richtig hinterblicken kann. Weil ich meine, es werden ja auf jeden Fall genug Leute wissen, wer beim Produzententeam dabei ist. Halt Leute, die richtig in der Szene sind beim Label und sowas.
Okay. Ja, ich sehe jetzt schon wieder mehr, was du meinst, dass man irgendwie durch so das Mysteriöse auch so ein bisschen interessant bleibt und dann vielleicht eben die Menschen oder die Leute so ein bisschen dafür hucken kann, sage ich mal.
Und sich Menschen in Podcasts fragen, wer ist das wohl? Wer produziert sowas?
Slidet uns mit den geheimen Infos in unseren Insta-Kanal hinein. Wir werden das dann auch nicht weitergeben. Ich schwöre.
Ja, nachher ist es dann wieder irgendwie so eine, wie bei Kusugaki. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erzählt haben. Haben wir das schon mal erzählt, was bei Kusugaki eigentlich der Fall ist? Kann sein. Ich habe es schon oft erzählt, aber ich weiß nicht, ob es hier im Podcast ist. Ich kürze es nochmal ab. Irgendwann hat er selbst aufgedeckt, weil er hatte, es war irgendwie so ein Image, dass er so ein 17-jähriges Genie mit japanischen Wurzeln ist und bla bla bla, der hier alles alleine produziert. Und nachher kam raus, dass es halt eigentlich schon einer im Haupt verantwortlich ist, aber dass da super viele Leute hinten dran sind, die einfach nur so ein bisschen produzieren und Sachen machen. Und die wollten auch so ein bisschen zeigen, dass man irgendwie quasi mit einer Story das auch nochmal besser populär werden kann. Und dann halt eben noch mit der Maske und so weiter und so fort. Hat er mal auch selber bei Instagram geschrieben, war eigentlich auch ganz, ganz witzig zu lesen. Ja. Habt ihr, apropos Kusugaki, habt ihr den neuen Song und das Video gecheckt?
Nee.
Crack?
Doch, den Song hatte ich schon gehört. Video gibt's auch dazu, ja?
Ja, also das Video ist, also muss wohl von Block Opera, dem Label von Kusugaki, der so, die so einen grundsätzlichen Beat-Bezug nur haben, also nur so Producer am Start sind, muss wohl das aufwendigste Video bisher gewesen sein, das sie überhaupt mal produziert haben. Und das ist auf jeden Fall, ich sag mal, es werden, ich sag mal so, ich will jetzt nicht sagen Gendergrenzen irgendwie hin und her geschoben, aber es wird quasi so ein bisschen damit gespielt, was bei uns als ich sag mal sexy oder was weiß ich wahrgenommen wird. Sehr viel gespielt, das ist auf jeden Fall auch nochmal ganz cool gemacht. Also bei ihm ist halt auch wirklich da nochmal viel hinten dran in der Musik, auch wenn es nur als, ich sag mal, nur so als Beats daherkommt. Aber der Song an sich auf jeden Fall auch stark, ich bin gespannt, da könnte auch eigentlich mal bald mal wieder so eine Sammlung aka Mixtape, Album oder sonstiges mal rauskommen. Naja, zurück zum Haiti-Album. Welcher Song hat euch denn am besten gefallen, damit wir das auch mal auf die Playlist werfen können vielleicht? Den Kusugaki-Song mache ich auf jeden Fall mal drauf. Der heißt Crack, wenn ich es nicht gesagt habe.
Ich habe ja eigentlich schon gesagt, dass ich Dalaland auch im Gesamtalbum eigentlich schon den nicesten Song irgendwie finde. Auch wenn ich sagen muss, den kann man halt einfach auch schon vorher, ich habe ihn auch am meisten gehört, denke ich, das ist vielleicht auch voreingenommen, aber Audrey, der letzte Song auf dem Album, nimmt einen auch so melancholisch gefühlsmäßig nochmal richtig mit. Das fand ich eine richtig, richtig gute Nummer. Definitiv auch kein typischer Hit, würde ich sagen, aber richtig, richtig guter Song.
Ja.
So ein bisschen schön stumpf und aber auch eine ganz nette, positive Überraschung war auch, ich habe mit dem Money getalkt. Ich bin auch ganz gern, muss ich sagen.
Real Talk, ich habe einfach, ich glaube, man hat auch gar nicht gesehen, wie die Songs alle hießen davor. Ich habe auf jeden Fall, als das Album rausgekommen ist, habe ich mir die Playlist irgendwie durchgelesen und ich habe dann den Songtitel gelesen und habe gedacht, so, okay, da höre ich sofort rein. Und der ist auf jeden Fall auch ja, interessant und spannend. Ja, da kommen wir doch vielleicht mal die beiden einfach auf die. Also ich habe mit dem Money getalkt und Audrey auf die Playlist werfen, die ihr dir gerne bei Spotify folgen, abonnieren und dies, das und so weiter könnt. Aber ich mache mal meinen Haiti-Film weiter, weil dieses besagte Interview bei Alex Babian schon öfter, irgendwie schon vor einer Woche in der Insta-Story zu sehen war und ich gesucht habe, wo das ist, weil das nirgendwo released war und das kam eben erst jetzt gestern, habe ich vor zwei Tagen noch einen wunderbar anderen Beitrag über mit Haiti gefunden, nämlich ein Wie gut kennt Haiti ihre eigenen Lines-Video.
Ist das nicht so ein 16-Bars-Format oder sowas?
Ja. Ah, du kennst das Format an sich schon?
Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe das Video auch schon mal gesehen. Ich glaube, Hustensaft Jüngling habe ich da auch schon mal gesehen.
Wie hat Hustensaft Jüngling da abgeschnitten?
Ich glaube, grottenschlecht. Ich glaube, er kannte halt, glaube ich, fast gar nichts von seinen Tracks, obwohl ich auch sagen muss, die, die gepickt wurden, waren, glaube ich, auch schon ultra alt teilweise.
Ja. Ja, also es scheint auch wohl so ein bisschen auch der Reiz teilweise zu sein. Bei Haiti war es so durchmischt. Da waren schon auch ein paar rare Stücke dabei. Bei der Hälfte der Songs hat Haiti auch selber gesagt, ah, der ist gar nicht released worden, so. Und das ist so, hä? Das kann ja gar nicht sein. Und irgendwelche obskuren B-Seiten. Und sie hat aber irgendwie immer eine Line gefunden, die sie gemeint hat, darauf gereimt zu haben. Aber es war halt nie die richtige. Und deswegen habe ich jetzt wird's spannend, ich habe ein Quiz vorbereitet. Die Highlights direkt vorne setzen. Und zwar habe ich mir die Lines genommen, die Haiti als Eingangsline bekommt und diese vervollständigen soll mit ihren ja echten Lines. Dann habe ich dann zu noch genommen zum Raten die Line, die sie sich in dem Video dazu gedacht hat, welche richtig sein könnte. Und ich habe mir noch selbst eine ausgedacht.
Oh wow, stark.
Nice.
Ich bin gespannt, ob ihr entdecken könnt, wie meine... Eigentlich ist die Frage eher, welche Line hat Leo sich ausgedacht? Weil ich ja doch schon absolut Veteranen-Rapper und die Punchline-Dichte sehr hoch ist. Damals ja zu Recht noch den RAM Award gewonnen. Mhm. Joke. Okay. Also die erste Startline ist, mach mal nicht das, was ich tue. Und ist die Vervollständigungsline, mein ganzes Crime-Life ist leider true. Oder mach mal nicht das, was ich tue. Das, was du machst, ist ein Snitch-Move. Mach mal nicht das, was ich tue. Ich hab das Geld in einem Schuh.
Also welche Line sollen wir jetzt raten? Sollen wir jetzt wirklich deine raten oder?
Nee, also an sich ist es so gedacht, dass ihr die Haiti-Line ratet, aber ihr könnt ja nochmal wirklich vielleicht da nochmal alles zuordnen, wenn ihr Lust drauf habt.
Ja gut, ich sage, die erste Line ist von dir, die zweite ist der wirkliche Haiti-Text und die dritte ist die Haiti dachte, dass es der Haiti-Text ist.
Okay. Da hätte ich tatsächlich spontan anders entschieden und hätte irgendwie gesagt, die erste ist die richtige mit dem Crime Life, das true ist. Die zweite, dann die Haiti gesagt hat und die mit dem Schuh eigentlich, die Leo sich selbst ausgedacht hat. Aber ey.
Nein, Alter, es ist, ich wollte es quasi in dem Moment schon, David hat völlig recht.
Yeah.
Mach mal nicht das, was ich tue. Das, was du machst, ist ein Snitch-Move, ist der Song. Und mein ganzes Crime Life ist leider true, ist von mir ausgedacht. Und das war wohl auf einem Song mit den 102 Boys ohne Shirt im Remix auf einer Juice-CD exclusive. Also wow, so
mein Gott.
Genau dieser Rare Pick von der Diskografie, den man wirklich gar nicht ahnen kann. Also da verstehe ich auch jede Rapperin und jeden Rapper, der diese Lines nicht mehr parat hat, was er auf irgendeinem Juice exclusive vor 3 Jahren. Ich meine, da versteht man auch, wenn man nicht mal weiß, dass der Song überhaupt existiert. Okay, nächste Line. Weil ich viel lieber in Geld statt in Schaum bade, Haiti ist gefährlich wie eine Traumfalle. Weil ich viel lieber in Geld statt in Schaum bade, bin so rich, mein Bodysuit ist hautfarben. Weil ich viel lieber in Geld statt in Schaum bade, du findest keinen Cent in meinem Bauchladen.
Torben, willst du zuerst diesmal?
Oh Gott.
Ich habe das Gefühl, David weiß es.
Also ich habe zumindest eine Ahnung, welches die echte Haiti-Line ist.
Wow. Finde ich echt auch wieder ganz schön schwierig. Kann ich nicht gut zuordnen. Also erstmal deswegen auch Respekt an dich, Leo.
Yes.
Ja, wirklich gut Job.
Ja, bei der Line war ich auch echt sehr zufrieden mit mir, muss ich schon selber zugeben.
Vielleicht ist der Suit hautfarben bei ihr? Ich kann es nicht zuordnen. Ich sage, der Suit ist hautfarben bei ihr.
Okay.
Ich würde sagen, die echte Haiti-Line ist die dritte, die du vorgelesen hast. Du findest keinen Cent in meinem Bauchladen.
That's right. Das ist, weil ich viel lieber in Geld statt in Schaum bade, du findest keinen Cent in meinem Bauchladen. Das ist auf Mafioso drauf.
Ah, okay.
Und du bist mir leider auf den Line gekommen, aber bin so rich, mein Bodysuit ist hautfarben, die habe ich mir ausgedacht.
Richtig gute Line.
Ich finde die auch super.
Ich finde,
ich lese die ganze Zeit deine Lines.
Ich finde, es sollte Ghostwriter geben, die immer nur den Anfang einer Line schreiben, weil das Ende dann auszufegern mit einem Reim, das kriegt man auch ohne die Fähigkeiten eines professionellen Rappers hin, glaube ich. Und das klingt gar nicht so wack.
Ja, ja, es ist ja, also ich glaube, euch geht's nicht so, aber ich höre ja gerne auch den Podcast von Mauli und Steiger. Und da machen die auch, die haben quasi jedes Mal so eine Rubrik, wo sie quasi auch sich ausgedachte, wo eine richtig ist und dann zwei andere falsch. Und die kriegen da auch sehr, sehr viel Zuschriften von Hörerinnen und Hörern. Und da sind auch immer richtig gute Sachen dabei, wo jemand sich was ausgedacht hat und es auch super schwer auseinanderzuhalten ist. Jetzt habe ich quasi eine eigene Mini-Variante mal gemacht. Aber noch die dritte. Bleiche Girls wie Pappmaché, mache aus dem Batzen Schnee. Bleiche Girls wie Pappmaché, ich höre nur auf die Submarine. Bleiche Girls wie Pappmaschinen, verprasse all das Cash Money.
David, weißt du schon was?
Ich würde tippen, die Submarine Line ist es. Aber ja, ist nur so eine Ahnung.
Die erste war so schön flüssig und
ja, die, ich finde auch, die erste klingt viel geiler, aber ja.
Dann ist das wahrscheinlich wieder Leos.
Ja. Ja, entscheidet euch.
Ja, ich gehe auf die Submarine halt.
Okay.
Ich geh auf die erste.
Okay, diesmal vorm Recht. Mach aus dem Batzen Schnee ist eine echte Line und ich höre auf die Submarine, ist das, was Haiti sich in dem Moment überlegt hat und das Cash Money ist von mir. Das war auf White Girl mit Luger auch ein absoluter Hit, wie ich finde.
Mhm. Ich hab vorhin noch mal alte Haiti-Sachen durchgehört und sie hat halt, also einfach nicht, um mich vorzubereiten, sondern einfach, weil ich Bock hatte. Und es gibt halt auf jeden Fall eine Line, wo sie was mit Submariner rappt. Und ich glaube, deswegen dachte
ja,
ich...
Ja, das ist auf Perroquet so ein bisschen.
Mhm, ja, stimmt.
Ich bin nur mit den Submariner. Oder irgendwie so, ich weiß auch nicht mehr.
Ja, in die Falle getappt.
In die Falle getappt. Ja, aber trotzdem, du gewinnst dieses wahnsinnig prestigeträchtige Spiel, David. Diddle.
Yes.
Yes. Ah ja. Ich würde gerne nochmal auf was anderes zu sprechen kommen. Und zwar, mir ist ein Tweet ins Auge gestoßen, der von dir war, David.
Lol.
Und zwar ist dir aufgefallen, oder vielleicht willst du mal selber erzählen, dass mit der positiven Resonanz oder beziehungsweise Rezension fand ich eigentlich ein interessanter Gedanke?
Ja, es war nicht mein Gedanke. Ich habe mittlerweile ein bisschen den Eindruck, zumindest bei manchen Themen, vielleicht sollen wir vielleicht auch erstmal den Kontext erklären, was in den Tweets stand.
Bitte gerne, ich weiß ja noch zum Beispiel gar nicht, worum es geht. Erklär es mir mal.
Ja, ich muss ihn gerade mal suchen, um meinen eigenen Wortlaut wiederzufinden. Okay, ich habe geschrieben, schwache Streamings auf das Hafti-Album. Trotz breiter und teilweise sehr positiver Berichterstattung von sogenannten Meinungsmachern zeigt doch nur, dass sie gerade wenig Einfluss auf Hörgewohnheiten haben, abgesehen davon, dass das Album auch kein Meisterwerk ist, das irgendwelche Rekordzahlen verdient hätte. Dazu muss man vielleicht sagen, dass Johann Vogt am Tag getwittert hatte, also am Montag dann, glaube ich, dass das Hafti-Album in den Charts halt mittlerweile irgendwo ins Niemandsland abgerutscht ist und einige Songs auch auf Spotify auf dem Album unter 1 Million Streams geblieben sind, was eigentlich ja nicht üblich ist für einen tatsächlichen Rapper, der großen Hype hat. Und wir haben ja schon im Podcast auch drüber gesprochen, wie viel Berichterstattung es über das Album gab. Und das ist halt nicht nur in klassischen Hip-Hop-Medien die Berichterstattung gab, sondern halt ganz übergreifend. Und haben ja auch über den Status von Haftbefehl ausführlich geredet und so weiter und so fort. Und es schlägt sich halt offensichtlich nicht in den Hörgewohnheiten der breiten Masse nieder. Aber es ist jetzt auch kein krass neuer Gedankengang, würde ich sagen.
Ja, aber ne, so, ich weiß nicht, also ich finde immer noch für mich persönlich, wenn ich irgendein Album sehr positiv besprochen bekomme, dann höre ich es mir schon theoretisch auch gerne mal an und bin auch eher bereit, was Neues zu entdecken.
Ja, es geht mir eigentlich auch so. Ich glaube manchmal oder langsam, das geht halt Leuten, die mittlerweile schon, ich nenne es mal, älter sind. Und wir haben ja zwischen uns auch noch mal irgendwie ein paar Jahre Unterschied teilweise. Aber wir sind ja nicht die Rap-Jugendlichen, die gerade an der Volljährigkeit kratzen oder gerade volljährig geworden sind oder so. Und ich glaube, das unterscheidet sich auch dann noch mal von uns zu denen, wie wir vielleicht das wahrnehmen, welche Alben wir uns rauspicken sollten oder Songs uns anhören sollten, als die das machen.
Ja, absolut. Damals bin ich jetzt auch nicht irgendwie, habe mich nicht die Juice durchgelesen und dachte, oh geil, 5,5 Kronen, das höre ich mir mal an. Also ich weiß, ich habe auch schon vergessen, wie ich damals Musik so neu für mich entdeckt habe. Doch, ich glaube, ich weiß es noch, wenn ich kurz drüber nachdenke. Ich habe einfach immer die neuesten Fat-Rap-Releases irgendwie geguckt und das, was ich irgendwie interessant fand, das habe ich erstmal gezogen und es mir angehört. Und wenn es gut war, habe ich es gekauft. Finde ich ehrenhafte Moral, aber war auch im Endeffekt egal. Naja.
Ja, ich glaube, jeder hat da so seinen eigenen Weg. Bei mir ist das zum Beispiel auch heute noch so, dass ich halt schon auch mir so Listen durchhöre, wo halt irgendwelche Medien, egal auch welches Genre, keine Ahnung, sagen wir die 50 besten Alben des Halbjahres 2020 oder sowas aufschreiben und dann halt, keine Ahnung, kurz was zum Album schreiben, ein paar Worte und dann ein YouTube-Video einbetten und so weiter, dass ich das halt schon Stück für Stück, bis ich alles 50 durch habe, auschecke, um die besten neuen Sachen zu finden, die ich noch nicht auf dem Schirm hatte. Aber ich glaube, das machen natürlich voll wenig Leute. Aber es gibt halt noch so hängengebliebene Menschen wie mich.
Schöne Herangehensweise.
Ja, aber es gibt ja Leute, die Ahnung von Musik haben, die professionell darüber schreiben. Deswegen macht es meiner Meinung nach manchmal Sinn, sich anzugucken, worüber die schreiben, halt auch ausführlich.
Ja, hast du auf jeden Fall recht. Wie ist es da bei dir, Torben?
Ja, ich musste gerade so ein bisschen an diese alten Instanzen wie Herr Merkt Kennenlernrunde oder sowas denken, nice. Wo du dann irgendwie im Monat nochmal so 20 neue Newcomer bekommen hast, die irgendwie dann einen Song auf so einem, ja, auf so einer Sammlung released haben. Ja, ich glaube auch, das ist schon gut, wenn man die Geduld hat und wenn man die Energie hat, da so mehr reinzustecken, um gleich auch noch ein bisschen mehr Kontext zur Kunst und zur Musik mit dazu zu bekommen. Dann kann es natürlich viel mehr sein, dass man noch mehr damit verbindet, sich irgendwie noch mehr auf die Musik auch einlassen kann. Ich merke bei mir selbst einfach aktuell gerade, dass ich die Geduld gar nicht so viel habe. Ich gucke dann oftmals so ein bisschen durch, was mir der ja doch dann sehr beschränkte Release-Radar bei Spotify so vorschlägt, was sich dann aber auch so ein bisschen wiederholt von den Sachen, die ich halt in letzter Zeit gehört habe. Und heute zur Vorbereitung bin ich halt nochmal so ein bisschen über rap.de drüber geflogen, habe geguckt, was da so an neuen Videos einfach veröffentlicht wurde. Und da sehe ich halt auch super viele Newcomerinnen und Newcomer, die irgendwie neue Sachen machen. Wo ich aber schon wieder merke, ich habe gar nicht so das große Interesse, gar nicht so die große Energie, mich da irgendwie neu reinzudenken. Weil ganz oft auch, wenn ich dann so ein bisschen reinhöre, ich gleich das Gefühl habe, ja, viel berechnende Dinge, also ne, viel noch sich an einem aktuellen Sound total orientierend und ganz viel auch so Representer, die aber so ein bisschen flach wirken und mich gar nicht mehr so unterhalten. Also ich will gar nicht grundsätzlich Representer in Frage stellen und einfordern, ich brauche jetzt total viel Inhalt, ich brauche jetzt total viel Tiefe oder so. Aber trotzdem, ich habe wenige, wo ich irgendwie so einen eigenen Stil rausspüre oder sowas, ne, was mich dann irgendwie nochmal im Detail auch überzeugt.
Ja, geht mir auch so. Ich finde ganz viel einfach auch relativ austauschbar und das liegt halt nicht daran, dass der Sound irgendwie wirklich wack ist oder die Flows oder die Zeilen wack sind, aber sie sind halt auch nichts Besonderes einfach und auf einem anständigen Niveau zu produzieren und seine Tracks zu mischen und zu mastern ist halt auch nicht die große Kunst mittlerweile mehr.
Genau, und austauschbar noch nicht mal auch bei nur bei den Newcomerinnen und Newcomern, sondern ich habe zum Beispiel vorhin das neue Ding von Azad reingehört, der irgendwie demnächst auch nochmal ein Album veröffentlichen soll. Und da geht's mir ganz genauso eigentlich. Das ist super oberflächlich. Also, was heißt super oberflächlich? Es ist halt ein klassischer Representer, der aber nichts Besonderes irgendwie für mich hat. Der könnte auch vor 10 Jahren irgendwie von Azad so schon veröffentlicht worden sein und wäre in der Versenkung verschwunden.
Okay.
Also ein bisschen harte Worte hier gegen den Boss aus Frankfurt. Ja, nichts gegen die alten Veteranen eigentlich, aber tja, damit überzeugt er mich.
Aber nicht. Deutschrap ist fresher denn je eigentlich, ne?
Ja, eigentlich schon, ne, genau.
Boah, habt ihr das mitbekommen, dass in den Staaten, ich glaube Quavo war auf dem Song von den Migos und noch irgendwer anders, ich habe schon wieder vergessen, dass die halt einfach Bowsers, was du Liebe nennst, halt wirklich 1:1 kopiert haben, so wie die ganzen, so wie ganzen Deutschrapper, über die wir uns schon vor 2-3 Folgen lustig gemacht haben, also wirklich 100%ig einfach nur geklaut.
Ja. Fand ich schon, ja, wie es halt, nochmal dreist. Wie es halt immer schon hieß, ein gut geklauter Deutschrap-Song ist ein echtes amerikanisches Original oder umgekehrt. I don't know.
Meckes Zitate.
krass, ne? Ist halt mal andersrum und ich glaube, es gab es halt so gesehen noch nie. Und das eigentlich kannst du das als Deutschrapper ja, kannst du eigentlich nicht mehr erreichen, oder?
Ja, riesige Adelung, einfach nur so, dein Sound ist so fresh, die Amis mit den größten Streaming-Zahlen wollen den einfach haben und nehmen ihn sich. Wobei man halt auch sagen muss, dass dieser Song halt auch wirklich eine hohe Chance hat im Vergleich zu anderem Deutschrap, weil der wurde ja millionenfach geklickt, das Video auf YouTube, jetzt ist mittlerweile ein bisschen Zeit vergangen, und dann kann man den halt auch mal sich aneignen einfach.
So wird's gemacht.
Auf entspannt.
Ey, ich habe neulich aber hier dieses Deutschrap ist fresher denn je, irgendwie so einen geilen Zusammenschnitt von irgendwelchen Insta-Stories gesehen, die an irgendwelchen Momenten, wo Enno irgendwie vorbeigelaufen kommt, den quasi nur noch so eine Crowd da steht und nur noch Deutschrap ist fresher denn je ruft. Das ist einfach absolut feierlich und ich glaube einfach, Enno ist für immer gebrandmarkt. Klo hat ihn einfach zerstört. Er kommt da nie wieder weg, glaube ich.
Ja, das vielleicht irgendwie eine Bubble auf Twitter und Insta denkt jetzt, die hat ihn zerstört und er verdient natürlich weiter
entspannt
Geld mit seiner Mucke. Also das würde ihn vielleicht ein bisschen stören, aber das kann ihm so egal sein.
Eigentlich wäre er ein richtiger Move. Eigentlich wäre es der beste Move, er würde jetzt einfach nochmal so einen Song machen, der heißt einfach Deutschrap ist fresher denn je. Und sich selbstironisch nochmal mitnehmen. Aber ich weiß nicht, aber ich habe mich mit dem Charakter Enno, abgesehen davon, noch nicht so viel beschäftigt. Und ich weiß nicht, ob der so eine Selbstironie abliefern könnte in seiner Musik. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht. Ich habe in sein letztes Album mal reingehört gehabt, als es rauskam. Und er macht schon auch spaßigere Inhalte mal. Aber ich glaube, diese wirklich selbstironische Art, die auf ihn selber dann auch ein bisschen zielen würde und ihn selbst ein bisschen wirklich lächerlich machen würde, geht er, glaube ich, dann nicht.
Ja, was voll schade ist, denn sich das so anzueignen, indem er über sich selbst lachen kann, ich glaube, damit würde er eher nochmal dann auch wieder die Kernszene so ein bisschen auch überzeugen können, wohingegen er, wenn er einfach weitermacht, ne, wie bisher auch, glaube ich, ihr habt es vorhin die breite Masse genannt, damit halt viel mehr anspricht und abholt und sich eigentlich gar nicht so groß drum kümmern muss, was sagt so eine kleine Bubble da.
Ja, ist halt auch wieder so ein Ding, wo man nicht nochmal so ein geiles Extra-Produkt rausschieben kann, wie bei der Selbstironie von Rata. Aus der Kategorie, wenn nicht mit Rap, dann mit, in dem Fall Köfte-Imbiss. Habt ihr es mitbekommen, dass Rata so ein bisschen auch selbstironisch auf dieses Video, es gibt so ein altes Video von Rata, wie er noch im Knast ist und erzählt und gefragt wird, was das Erste ist, was er macht, wenn er rauskommt. Und er erzählt, dass er irgendwie auf die, ich weiß nicht mehr, den Straßennamen da in den Laden geht und er wird sich einen schönen Köftespieß gönnen und einen schönen Ayran dazu. Und das ist so ein paar Tage gegangen und es ist auch so außerhalb der Rap-Bubble so geschossen. Und dann hat er einfach gesagt, okay, er macht jetzt einfach einen Köfte-Imbiss oder einen auf. Und das ist jetzt diese Woche passiert.
Es gab auf jeden Fall einen riesigen Ansturm. Also ich glaube, es haben Leute teilweise davor übernachtet halt, in der Nacht, bevor das Ding aufgemacht hat.
Schlau. Verschiedene Standbeine.
Sehr schlau auf jeden Fall.
Ja, ich frage mich, was sind eure geilsten verschiedenen Standbeine, die euch so instant einfallen, die Deutschrapper nochmal rausgebracht haben?
Der Burgerladen von Sammy Deluxe, den gibt's nicht mehr, oder?
Oh, hat er zugemacht?
Ich weiß es nicht genau. Aber kulinarisch haben, glaube ich, einige Künstlerinnen und Künstler schon mal so ein bisschen investiert.
Abgesehen von Sammy fällt mir dazu jetzt aber auch nichts mehr ein. Hast du da noch was anderes im Kopf? Oder nur so ein Bauchgefühl?
International muss ich natürlich sofort an Action Bronson denken, der für mich so der Inbegriff von Verschmelzung von kulinarischem und Rap-technischem ist.
Ja, wundervoll. Nee, ich denke nur noch, ich habe gefühlt bei so Themen nur noch Shisha-Tabak im Kopf. Ey, Shisha-Tabak, Shisha-Tabak, Shisha-Tabak. Oder natürlich Shisha-Lounge.
Ja, ich glaube,
Bierladen.
Ich glaube, so Shisha-Cafés und sowas und der Tabak dazu ist, glaube ich, das Verbreitetste, was ja auch irgendwie am meisten Sinn macht, weil das holt die Jugend halt ab. Ansonsten hat Curse nicht halt auch ein Buch veröffentlicht. Ja, ich meine, ich weiß, es ist Curse und sowas, aber der hat sich ja quasi ein Standbein gesucht, das schon ein bisschen in eine andere Richtung geht, als viele Rapper das klassisch angehen würden.
Ich glaube auch so in Richtung Coaching und
ja, Mentoring genau, und genau, so. Das Coaching-Zeug, genau. Also er hat sich ja viel einfach mit mentaler Gesundheit und allem drum und dran und wie man da sein Leben vielleicht ein bisschen anders gestalten kann, beschäftigt. Ich meine, komm, im Vergleich zu einem Köfteladen ist das halt schon irgendwie wenigstens was mit einem Anspruch, auch wenn ich, glaube ich, kein großer Fan davon bin.
Ja gut, aber er hat ja, er musste, also es ist halt im Endeffekt auch eine Ausbildung, die er gemacht hat und da musste er auch Zeit investieren und so. Weißt du, irgendwie so ein launiges Produkt auf den Markt schieben oder so ein, ich sag mal, so ein Köfteladen unter deinem Namen veröffentlichen und dann bei den ersten 3 Tagen da sein, 3 Insta-Stories machen und dann nie wieder vorbeischauen, ist dann natürlich leichter.
Na, ansonsten gibt's noch die unfassbar starke Fusion von Rap, Hip-Hop und Cannabis. So, da gibt's ja auch mit Plusmacher und Marvin Game und ich glaube sogar noch irgendwem, oder? Welche, die ihre eigenen CBD-Sorten auf den Markt bringen oder Filter verkaufen oder so.
Ja, stimmt.
Auch naheliegend, wenn die Inhalte in der Musik sowieso schon so präsent sind.
Sehe ich komplett. Okay, ich würde mal einen Schritt weitergehen. Und zwar, wir haben ganz kurzfristig bei Instagram gefragt, ob ihr Fragen habt. Ich habe da einige Fragen bekommen. Oh Gott, bei manchen wüsste ich jetzt sogar auch nicht so viel, was ich da antworten kann, aber ihr vielleicht. Erste große Frage, Meinung zu Fishsticks 2020, finde ich ganz gut, weil ein Thema sowieso aufgreifen wollte. Torben schaut fragend, ich erkläre ein bisschen. Fishsticks, eine Reminiszenz an die legendäre South Park-Folge über Kanye West.
Oh mein Gott.
Ja. Der jetzt endlich seine Kandidatur zur Präsidentschaft angekündigt hat auf Twitter. Nice.
Ja.
Meinung eher mäßig.
Ja, was soll man dazu noch sagen? Kanye ist wirklich kein cooler Dude mit seinem Christenfilm und diesen fundamentalen Christen, mit denen er zusammenarbeitet und unterstützt. Das ist halt, ich finde es nicht so geil, dass das so viel Platz in der Berichterstattung einnimmt, weil er ist halt, für mich ist er eigentlich eher ein Meme mittlerweile. Seine Musik, ich kenne auch niemanden, dessen Meinung ich schätze, der seine Musik in den letzten Jahren wirklich gut fand. Keine Ahnung, ey. Sorry, Kanye.
Und ne, er hat die Drachenenergie, die er ja auch Donald Trump attestiert. Ich glaube, wir brauchen im Weißen Haus gerade nicht weitere Drachenenergie, sondern vielleicht ein bisschen mehr Löwenenergie.
Was für Drachenenergie? Ich weiß gar nicht, was abgeht, Alter.
Hast du das nicht mitbekommen?
Nein.
Er hat sich doch relativ positiv zwischendurch mal Trump gegenüber geäußert und gemeint, die beiden hätten die gleiche Energie. Die hätten so eine Dragon Energy.
Okay. Okay. Ja, den ersten Teil wusste ich, aber dass Dragon Energy dabei ein zentrales Stichwort war, war mir leider entgangen. Aber er hat sich ja, obwohl da irgendwie der Hashtag, den er da bei der Ankündigung getwittert hatte, darauf hingewiesen hat, dass es um 2020 geht, hat er wohl in den Kommentaren irgendwie unten drunter irgendwie so ein bisschen ausweichend geantwortet, ob das wirklich dieses Jahr oder irgendwann stattfinden wird. Aber ich meine, er hat es ja schon öfter immer mal wieder gesagt. Hoffen wir mal, dass es einfach nicht wirklich sein muss. Aber ich meine, gut, ich glaube trotzdem, dass es ein besserer Präsident als Trump wäre, aber keine Ahnung, also die Hürde ist auch nicht so hoch. Naja, okay, das ist auch eine extrem geile Frage, zu der ich fast gar nichts sagen kann, aber ich hoffe auf euch. Und zwar wurden wir gefragt, ob wir planen, Tuni zu einem großen Comeback in Deutschrap zu verhelfen.
Oh, der Tuni, der sich mit Diss-Tracks vor allem immer wieder ins Gespräch gebracht hat?
Ja, ja, genau. Und der dann halt auf, ich weiß nicht, das war für mich immer ein Rapper, der eigentlich nur in dem Kosmos von, jetzt fällt mir der Name gerade, Rap-Update, aufgehalten hat und bei Crofizzle No Whistle habe ich ihn auch oft gesehen, aber das ist ja auch in eine ähnliche Richtung.
Ja, musikalisch habe ich da, glaube ich, schon Jahre irgendwie gefühlt nichts mehr von dem gehört.
Ich glaube, er hatte auch offiziell aufgehört.
Ich gebe immer wieder Leuten Chancen. Aktiv werde ich nicht versuchen, ihm zu einem Comeback zu verhelfen, denke ich. Wobei ich meinetwegen gerne mal wieder ein paar gute Diss-Tracks hätte. Also mal wieder ein bisschen auf rap-technischer Ebene irgendwie Meinungsverschiedenheiten auszutauschen. Das wäre schon mal wieder ganz schön, aber vielleicht nicht unbedingt so, wie er das damals gemacht hat, sondern ja, noch mal ein bisschen auf anderer Ebene. Und sei es, dass es irgendwann wieder die Möglichkeit gibt, A Cappella Battles zu veranstalten und so ein bisschen Don't Let the Label Label You oder sowas mal wieder zu haben. Ich habe irgendwie Bock darauf, dass ich diese Szene noch weiterentwickle. Hast du sowas wirklich noch
bis zum Ende hin verfolgt?
Ich habe da immer mal wieder reingeguckt und es gibt immer mal wieder Leute, die das auch ganz interessant umsetzen. Das Grundkonzept ist, glaube ich, immer noch super schwierig, aber ja, finde ich es trotzdem ein cooles Format auf jeden Fall, was auch für mich zur Rap-Szene mit dazu.
Na, hast du auch noch eine Meinung zu Tuni, David?
Nee, eigentlich nicht. Aber großes Projekt 2021, der Rap-Stammtisch macht A Cappella Battles im Rap wieder salonfähig, finde wichtig.
Das wäre nice.
Die Leute sollen sich auch beleidigen können, ohne dass ein Beat im Hintergrund läuft.
Genau. Und beleidigen können auf etwas ja, spannendere Arten und Weisen, als einfach nur rassistische, sexistische und was weiß ich für welche Klischees zu bedienen. So, das geht nämlich eigentlich auch.
Jetzt, ich glaube, das könnten eventuell jetzt ein paar Fragen sein, wo wir dann nachher vielleicht schneiden müssen, weil ich das Gefühl habe, dass wir vielleicht gar nichts dazu sagen können.
Lass einfach mal ausprobieren.
Tuni war schon relativ dünn, sagen wir es einfach, wie es ist. Aber gut, wie wir zur Causa Unique stehen, wurde gefragt.
Ja, habe ich tatsächlich vorhin so ein bisschen was von mitbekommen.
Dann erzähl mal, was da los war.
Ja, also Unique, relativ erfolgreiche Rapperin, würde ich schon gar nicht mal unbedingt Newcomerin nennen, nach dem ersten veröffentlichten Album und insgesamt auch sehr krassen Konzept, hatte ich so das Gefühl, wie die in die Rap-Szene so gebracht und geworfen wurde. Irgendwie mit einem krassen Team zusammengearbeitet und jetzt scheinbar schon seit über einem Jahr ziemlich stille bei der, weil die wohl mit ihrem alten Team Meinungsverschiedenheiten hat und jetzt überhaupt keine Kunst mehr veröffentlichen darf, keine Features machen kann, irgendwie schon auf über 40 Songs sitzt und ja, aber
darf
irgendwie
sie das nicht machen?
Vielleicht vertraglich irgendwie gebunden. Da habe ich jetzt leider keine guten Details dazu, aber fand ich auch mal wieder spannend, dass es auch immer noch diese, was heißt immer noch, ist eigentlich ganz klar, aber dass es wieder zu solchen ja, Abhängigkeiten und so komischen, wie so Knebelverträgen halt kommt und es dann Künstlerinnen und Künstler gibt, die sich ja irgendwie gegen aufbegehren, sich da irgendwie rauskaufen müssen oder so. Ich weiß allerdings nicht genau, wer da in dem Team mit dabei ist, mit wem sie diese Unstimmigkeiten hat, woher die gekommen sind.
Ja, ich finde es aber auch voll interessant. Ich bin auch nicht ganz tief drin, aber sie hatte, glaube ich, auch letztes Jahr schon ein Video veröffentlicht, wo sie genau das angeprangert hat, dass sie, glaube ich, keine Musik veröffentlichen darf, dass sie nicht auftreten kann und halt quasi eigentlich gar nicht als Rapperin aktiv sein kann mit den Kerntätigkeiten, die eine Rapperin nun mal ausübt. Und genau diese Sache mit den, du hast jetzt Knebelverträge genannt, halt mit diesen, ich sag mal, Unstimmigkeiten, wer die Rechte woran an deiner Kunst und an deinem Schaffen hat, das ist halt schon irgendwie ein interessantes Feld und ja, keine Ahnung, ich weiß halt bei Unique immer nicht und das meine ich in keinster Weise abwertend, aber du hast es halt selber gesagt, Unique ist halt in dieses Game gekommen und hat es eigentlich wie einen Markt verstanden. Sie ist eigentlich mit einem Wirtschaftsplan Rapperin geworden und ist in dieses Bootcamp, ich glaube, mit ihrem Mentor oder sowas und hat sich halt vorgenommen, professionelle Rapperin zu werden und hat einfach nur daran gearbeitet und das hat sie auch hinbekommen. Ich meine, sie macht halt dope Musik, die viele Leute gut finden, so ist halt aufgegangen. Dass ihr jetzt sowas entgegenschlägt, ist halt auf eine bittere Art irgendwie ironisch, dass es jetzt halt schlecht ausgeht. Keine Ahnung, ich würde voll gerne viel mehr dazu wissen, wie Leute so bei Labels oder bei bestimmten Leuten, die halt in der Musikindustrie sind, irgendwie abhängig davon sind und woran sie die Rechte wirklich haben. Ich glaube, Azim J hat es neulich, ich weiß gar nicht, ob er es getweetet hat, ich glaube, er hat es getweetet, dass er irgendwie so Newcomer-Rappern, die einen 30.000-Euro-Vorschuss kriegen oder sowas und dann anfangen zu flexen, das gar nicht übel nimmt, weil er meinte, die Labels reden dir halt ein, dass du jetzt deine Riesenkarriere vor dir hast und du glaubst denen das dann einfach. Und bei ihm ist es ja auch mehr oder weniger schiefgegangen, weil sein Album gefloppt ist. Und er meinte dann, dass er es halt falsch findet, jungen Leuten oder so Newcomern so große Hoffnungen zu machen, dass sie jetzt reich werden, dass es halt dazu führt, dass man dann halt auch mal auf die Fresse fliegt und auf einmal mit riesigen Schulden dasteht oder sowas. Und dann meinte er noch, dass er sich jetzt viel wohler fühlt, auch wenn er mit seiner Mucke nicht reich wird, aber er hat halt die Rechte an seiner eigenen Musik. Ihm gehört seine eigene Musik und ich glaube, es ist halt nicht der Regelfall.
Interessante Gedanken auf jeden Fall. Zum Thema Produkt fällt mir dazu nochmal das vorhin schon gehighlighted Interview mit Haiti ein. wo sie eine Anekdote erzählt von ihrer Zeit in Hamburg, wo irgendwelche Mädels auf sie zugekommen sind und fragen, ob sie Sixten kennt. Und sie meinte, nee, kennt sie nicht. Und die sagten, haben dann wohl gesagt, ja, musst du mal reinsehen, das ist voll das geile Produkt. Und dann hat Heidi in dem Moment gemeint, ja, da habe ich auch voll jetzt inzwischen auch viel drüber nachgedacht, was für ein Produkt ich sein möchte. Und dann so zwei Sätze später, aber ich will eigentlich kein Produkt sein. Und da bin ich dann natürlich voll bei ihr, so Produkt-Rapper, bitte nicht. Aber es funktioniert ja scheinbar teilweise, was man dann auch an Unique sieht, aber beim Unique vielleicht jetzt auch, ja, wie du sagst, ein bisschen ironisch und auch sehr bitter. Aber was gibt's? Ich weiß nicht, wie viele von diesen ganzen Rappern, die wir gerade haben, die bei Spotify funktionieren oder was weiß ich, sind halt genauso produktmäßig angelegte Rapper, wo dann halt genaues Image geplant ist und das halt auch dann halt leider funktioniert einfach.
Ich merke, wir driften, glaube ich, schon wieder in die klassische Realness-Fakeness-Debatte ab.
Ist egal, muss auch mal sein.
Im Endeffekt immer drauf kommt. Ja, aber es ist halt, glaube ich, auch im Deutschrap, in diesem Musikgenre, das passendste Genre, um über sowas zu sprechen. Inwieweit du dich selbst als ein Produkt inszenierst oder welche Teile davon echt sind. Und das sind eigentlich ja vollkommen schwachsinnige Diskussionen, weil wir nie sagen können, was ist wirklich echt von mir, von meiner Person und was ist etwas, was ich mir ausdenke, was ich inszeniere. Ne? Inszenieren wir uns nicht alle irgendwie immer so ein bisschen, wenn wir uns äußern, wenn wir uns irgendwo präsentieren? Philosophische Fragen fast schon. Aber jo, halt welche, die vor allem im Deutschrap immer wieder gestellt werden, wo halt immer wieder gefragt wird, was steht hinter den Aussagen.
Ja, absolut. Aber deswegen auch umso mehr Liebe für die Leute, von denen man irgendwie das Gefühl bekommt, obwohl man dann halt, wie du genau vielleicht auch meinst, wo man auch nicht sicher sein kann, ob das dann nicht vielleicht auch schon wieder das Image ist, dass jemand eben kein Image hat oder jeder macht, was es wie er will. Ja, Liebe für diese Rapper und da gehört natürlich A zum J dazu, den ich jetzt in seiner jetzigen Phase, so wie er das macht, auch extrem cool finde. Aber total, halt eben auch Haiti, wo man auch jetzt irgendwie, es ist alles irgendwie so ein bisschen durcheinander, irgendwie so, haben wir jetzt die letzten paar Mal auch schon drüber gesprochen, wie das Album veröffentlicht wurde und wann wie Singles kamen und was weiß ich, auch alles so ein bisschen durcheinander und es wirkt halt nicht so wirklich geplant und ja, das gefällt mir immer alles sehr gut, wenn es so ist.
Ja, mir auf jeden Fall auch. Und sie rappt ja auch auf Sui Sui, Labels haben Angst, wenn ich release. Und ich meine, sie ist beim fucking Major-Label und ich glaube, es stimmt halt trotzdem.
Bin mir gar nicht so, ist sie noch da? Ist sie noch bei Universal? Ich bin mir da nicht so sicher.
Klar, oder?
Es hat irgendwie nicht so wirklich gewirkt. Also sie das hat ja
doch leicht überprüfen.
Ja, überprüf mal.
Ja, okay, sie ist vielleicht nicht mehr bei Universal. Zumindest ist das Copyright bei Spotify liegt bei Haiti Records.
Ja. Ah, da war Haiti Records, ey. Da fällt mir auch noch mal so eine Anekdote aus diesem legendären Interview, für mich legendär. Und sie meinte irgendwie so, ich hab's nicht mehr genau, aber irgendwie, ja, wir fallen dann irgendwie so Sachen wie ein Label führen ist einfach, aber irgendwie morgens einkaufen gehen, das fällt mir schwer. Einfach auch eine Aussage. Wir haben sonst, wie wir es schon vielleicht durchklingen lassen, gar nicht so viel neue Musik gedickt und ich will da nicht auch unnötig nochmal irgendwelche Sachen auf die Playlist werfen wollen. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendeine Sache habt, die ihr besprechen wollt.
Ich würde euch gerne noch mal fragen, habt ihr neue Songs von Chef Cat gehört?
In der Tat habe ich vorhin, kam die Info an mich ran, dass er ein neues Album bringt. Mhm. Und ich habe tatsächlich auch in einen Song mal so kurz so ein bisschen reingeskippt, der sich auch noch mal so ein bisschen an mich so ein bisschen an den älteren Chef Cat erinnert hat.
Ja,
voll. Wo auch noch mal so ein bisschen, ja, ich sag mal so Live-MC-mäßig und so weiter, einfach auch nochmal ein bisschen fresh gerappt wurde und nicht ich will jetzt mal einen coolen Songwriten mäßig war, wie ich irgendwie die letzten Projekte von ihm oder Musik von ihm so ein bisschen wahrgenommen habe, was mir eher nicht so gut gefallen hat. Also das hat sich jetzt irgendwie jetzt schon besser angehört. Wie ist dir denn ergangen? Du hast irgendwie den Eindruck, als ob du mehr gehört hast.
Ja, ich glaube aber auch nur zwei neue Songs bisher und der letzte, You Better Run, da habe ich tatsächlich aber auch ein bisschen an den älteren Chef Kid gedacht und das Gefühl gehabt, das geht wieder in eine Richtung, die mich mehr interessieren könnte, allerdings inhaltlich ist auch noch nicht so der Wahnsinn.
Was sagt er denn?
Tatsächlich auch wieder so ein bisschen in so eine Representer-Richtung, dass er der Chef ist und er auch wieder ganz schön schnell rappen kann. Immer mal wieder verpackt natürlich auch in so ein bisschen andere Aussagen, etwas unabhängiger von der Szene zu sein und sich nicht da so sehr von beeinflussen zu lassen. Allerdings, es ist auch wieder sehr schnell gerappt, sodass auch, ne, du hast keine Aussagen, die direkt nach dem ersten Hören so im Ohr bleiben, sondern musst, glaube ich, nochmal ein bisschen genauer reinhören. Finde ich aber ganz spannend, will ich mal gucken, wie es sich so weiterentwickelt.
Wollen wir den Song dann tatsächlich auch nochmal auf die Playlist, die Rap-Stammtisch-Playlist werfen?
Ja, dann hören wir doch gleich mal ein bisschen mehr rein, genau, und können uns noch ein besseres Urteil bilden.
Okay, und bei dir, David?
Ja, ich habe mir den Song nicht angehört, kann dazu wenig sagen. Ich finde persönlich Chef Kid eher wack und möchte nochmal daran erinnern, dass er ein Feature mit Xavier Naidoo gemacht hat.
Ach, scheiße, Alter. Ich hatte es schon fast vergessen. Schönen Dank auch.
Nichts gegen eure Worte davor. Ich meine, ich habe mir den Song auch nicht angehört. Einfach persönlich spricht er mich nicht an. Deswegen lasse ich das stehen, was ihr gesagt habt.
Ja. Passt schon. Er war halt damals so für mich, jetzt richtige Anekdotentime, obwohl ich die Folge schon längst beenden wollte. Der hat mich damals, beziehungsweise ich, habe ihn bei irgendeinem Konzert als Vorband bei Materia gesehen. Und das muss irgendwie so 2010 gewesen sein. Da war zum Glück in die Zukunft von Materia gerade so eine Woche draußen und es war überhaupt noch nicht so riesig, wie es jetzt ist oder auch ein Jahr später dann vielleicht war. Und er ist in meiner Heimat in so einem Club aufgetreten und da waren vielleicht die ersten drei Reihen gefüllt und ich würde mal sagen, optimistisch 100 zahlende Gäste, realistisch eher so 50 hingehend. Und Chef Kid war Vorband, kannte ich natürlich davor auch nicht und er kam einfach mit einer wahnsinnigen Präsenz und einfach wahnsinnig gut und geil gerappt auf die Bühne. Und ich habe mich damals noch mit ihm am Merchstand noch lange unterhalten und habe auch die CD damals gekauft. Einerseits, andererseits, was ich immer noch ein wunderbares Album finde. Und das war so kurz vor meiner Zeit, wo ich auch wusste, dass ich nach Berlin ziehen werde und habe dann einfach so ganz unverblümt auch gefragt, wo man denn auch in Berlin vielleicht mal hingehen kann, wenn man mal irgendwie Rapmusik so zum Tanzen hören kann. Und er wusste auch nicht so eine richtige Antwort, hat irgendwie was von Cassiopeia manchmal erzählt und dann hat er irgendwie erzählt, dass Casper irgendwie in die Bar 25 geht, die es auch nicht mehr gibt, und aber das war auch kein Rapladen und was weiß ich. Ich hatte damals ein Casper-T-Shirt an, glaube ich. 2010 Leo hatte ein Casper-T-Shirt an. Das ist mir neulich erst wieder dann gekommen, dass halt 2010 war halt auch Rap, obwohl es Berlin war, so als Clubkultur auch fast noch nicht vorhanden, zumindest nicht so in so einem Deutschrap-Kosmos. Also es gab immer so diese klassischen Ankündigungen und so Clubs mit so Black Beats, R&B, bla bla bla, irgendwie so ganz unangenehm, wo dann irgendwie, ich weiß nicht, so eine ganz bestimmte Art von Musik, Drop It Like It's Hot, Standard-Song scheinbar. Und aber damals auch noch nicht, was ich damals sehr überraschend fand und auch eigentlich auch heute gesehen auch immer noch überraschend finde, dass das damals auch schon nicht der Fall war. Ihr habt nur genickt. Ich hatte den Eindruck, ihr wollt dazu eine Anmerkung machen.
Eigentlich nicht, aber voll die interessante Beschreibung auf jeden Fall. Also wie findest, hat sich das dann jetzt verändert, seitdem du da bist? Oder was genau?
Ja, ich finde, man hat, also es gibt ja dafür auch inzwischen locker einen Markt. Also dass es eben Leute gibt, die eben am Wochenende oder sonst einfach zu einem Capital Bra-Song tanzen wollen, ist eh klar, aber dass halt auch Leute vielleicht mal zu einem KIZ-Song tanzen wollen oder damals Materia oder was weiß ich. Und da gibt's ja, ich glaube, fällt der Name von der Clubreihe nicht mehr ein, die von KIZ auch, glaube ich, so ein bisschen gehostet wurde. Und da gab es irgendwie auch so auch vis-à-vis oft aufgelegt hat und auch eben so, ich sag mal, so bekannte DJs und DJs aus der Szene auch aufgelegt haben, so Josie Miller und Salva Holmesy und das gab es in den letzten Jahren eigentlich immer mal wieder. Ich habe den Weg noch nicht dahin geschafft, weil ich lieber in der Kneipe bin.
Ja, finde ich eigentlich auch richtig. Also ich weiß, gerade so bei, also was so als Deutschrap-Party gelabelt ist, finde ich halt schon schwierig.
Ja,
also,
ist auch wieder so, ne?
Ja, schon irgendwie, da sehe ich halt eher noch so kleinere Beat-Events. Es gibt ja zum Beispiel die Beat-Geeks in Berlin, die, glaube ich, also die machen auch ab und zu Pause, aber sonst ist halt alle zwei Wochen, ich glaube, von Suf Daddy und Le Bob gehostet, wo halt halt Hip-Hop aufgelegt wird, aber auch in der Beat-Richtung und eher international, auch immer mit Gästen. Da sind halt auch immer ganz passable Leute eigentlich dabei. Ist, glaube ich, im Monarch dann. Sowas ist, glaube ich, geiler als halt so eine auf Party-Party angelegte Deutschrap-Reihe irgendwie.
Ja.
Dann vis-à-vis hinter dem Deck steht.
Ja. Ja, also sehe ich inzwischen eigentlich auch so, aber damals in meiner Adoleszentenphase von 19 oder 20, da wollte ich halt eigentlich, wenn ich in den Club gehe, dann wollte ich halt eben irgendwie zu so verstrahlt tanzen oder und nicht irgendwie zu. Ja, ich denke mir jetzt keinen Song aus, den ich jetzt besonders negativ darstelle. So, also ich glaube irgendwie, klar, es ist mehr Mainstream, aber ich glaube, wenn man heute eher in so einem Alter ist, wo man noch mehr in den Club geht, dann freut man sich dann auch schon, dass es sowas dann auch gibt.
Ja, klar, ist auch ja auch voll legitim.
Dann danke für eure Zeit und ich würde sagen, wir sprechen, hören uns in 2 bis 3 Wochen wie immer mal wieder. Ja, wenn ihr Anmerkungen, Feedback, Kritik oder sonstiges, schreibt uns gerne bei Instagram oder ja, eigentlich nur bei Instagram. Ey, wir haben gar nicht den, oder Twitter, wir haben gar nicht den Twitter-User der Ausgabe gemacht. Fuck, den müssen wir noch nachschieben.
Ja, ja. Hau raus.
Wer ist denn heute der Twitter-User der Ausgabe?
Der Twitter-User der Ausgabe ist natürlich die Anonymaus, die endlich die wichtige Schnittstelle zwischen der Sendung mit der Maus und gepflegtem Linksradikalismus entdeckt hat.
Ah.
Ich bin großer Fan. Macht mir sehr viel Spaß, den Grind nachzuvollziehen und ja, dabei zu sein.
Ja, ich schau das jetzt mal an. Gute Aufklärungsarbeit auf jeden Fall. Könnt ihr folgen unter dem @anonymaus1312. Tut das.
Yes. Ansonsten, ja, folgt uns auf allen Plattformen, erzählt es anderen Leuten weiter, wenn es euch gefallen hat. Ciao.
Ciao.
Bis dann.
Ha ha.